glaube, dass wir viel zu oft an irgendwelchen schönen Dingen vorbeilaufen, ohne sie zu sehen, weil wir viel zu sehr gefangen sind in unserer kleinen Welt der Buchführung und des Alltagsstresses und so, und dass wir da viel öfters einfach mal innehalten sollten und uns bewusst werden sollen, wie magisch alles ist.
Herzlich willkommen bei Dreisheiten. Ich bin Stefan Graf und ich spreche in diesem Podcast mit vielen interessanten Menschen über ihre Erfahrungen, Tipps, Tricks und Erkenntnisse aus ihrem Leben. Diese Erfahrungswerte verpackt jeder Gast in drei Weisheiten und stellt sich hier vor. Heute mit dem Zauberkünstler und Illusionist Willi Auerbach. Hallo Willi, schön, dass du in meinem Podcast dabei bist.
Ja, es ist mein Vergnügen, dass ich dabei sein darf. Hallo.
Du bist der Magic Man. Erzähl doch mal, was genau bedeutet das? Was machst du und wer bist du?
Ja, Magic Man ist natürlich die Bezeichnung, mein Künstlername, das steht dafür, dass ich Zauberkünstler bin. Ich bin Magier und ich habe den wunderschönen Job, dass ich Menschen mit meiner Kunst verzaubern darf.
Magst du ein bisschen mehr erzählen? Hast du ein spezielles Fachgebiet oder machst du alles Mögliche? Ist es auf großen Bühnen? Ist es eher irgendwie in kleinen Shows? Also vielleicht einfach so ein bisschen mehr erzählen, was du als Magier machst.
Ja, sehr gerne. Also als Zauberkünstler bin ich sowohl bei ganz kleinen Veranstaltungen wie auch bei wirklich großen Veranstaltungen unterwegs. Meine Spezialität ist auch so ein bisschen Großillusionen, also alles, was mit größeren Requisiten zu tun hat, die man einfach auch für großes Publikum aufführen kann. Da können wir für bis zu 1000 Leute eine abendfüllende Show spielen und ja, solche Sachen bringe ich auf die Bühne. Wir haben ganz unterschiedliche Auftritte. Das kann dann wirklich ein Auftritt bei einer Privatfeier sein, kann aber auch ein Firmen-Event sein oder auch ein Varieté-Abend oder dann eben so abendfüllende Formate, wo wir auf kleinen Kunstbühnen in ganz Deutschland unterwegs sind.
Und sind es dann auch wirklich so, muss man sich so David Copperfield-mäßig vorstellen, so riesige, wo du durch die Gegend schwebst oder dich zersägen lässt oder jemand anderen zersägst oder so, also wirklich solche Großbühnen-Zauberstücke?
Genau, also bei den ganz großen Shows, da sind wir dann wirklich mit Assistentin, also wir haben bis zu 3 Tänzerinnen mit in der Show. Wir haben wirklich große, beeindruckende Illusionen, unter anderem, wie du gerade schon angedeutet hast, ein Zaubertrick, wo ich frei durch den Raum schwebe. Das Schweben ist ohnehin so ein bisschen in meiner Karriere so ein bisschen mein Steckenpferd. Und ja, da sind wir dann mit wirklich viel Material unterwegs und manchmal einem kleinen Lastwagen an Requisiten.
Wie fühlt sich's denn an, wenn man so durch die Gegend schwebt?
Das ist eigentlich ein sehr angenehmes Gefühl. Es ist wirklich magisch, so über die Bühne zu schweben. Man darf keine Höhenangst haben, weil man so 3 Meter über der Bühne mit den Füßen ist und nach unten schaut, dann darf es einen da nicht komisch werden durch die Höhe.
Sehr schön. Und wie kam es bei dir dazu, dass du Magier geworden bist?
Es hat eigentlich wie bei allen so angefangen, dass ich erstmal einen Zauberkasten bekommen habe als Kind. Der ist aber relativ schnell wieder in der Versenkung gelandet, wie wahrscheinlich bei allen anderen auch. Und erst später dann so mit 15, 16 Jahren habe ich dann bei einer Amerika-Reise, da waren wir meinen Eltern in den USA, da habe ich ein Zaubergeschäft besucht. Einfach durch Zufall sind wir da reingelaufen und da haben die so ein paar Zaubertricks vorgeführt und in dem Moment ist wirklich der Funke übergesprungen.
Und dann hast du angefangen mit kleinen Tricks und hast sie dann vor Freunden vorgeführt, oder wie muss man sich so die Karriere vorstellen?
Genau, also es ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Ich habe dann erstmal so kleine Zaubertricks einstudiert. Das war damals, gab es da so eine VHS-Kassette, eine Videokassette, mit der ich dann die Zaubertricks gelernt habe. Und dann habe ich es natürlich meinen Freunden und Familie gezeigt. Und irgendwann hat mir meine Mutter einen Job besorgt, einen Zauberauftritt in einer Herzklinik hier, wo sie Arztsekretärin war. Und da habe ich dann so für die Gäste gezaubert und die haben es alle ganz gut vertragen und überlebt vor allem. Und dann ging das los mit den Auftritten. So kann man sich das in etwa vorstellen.
Was ist so dein Lieblingstrick?
Also mein Lieblingstrick ist wirklich Schweben. Ich liebe es, diese ganzen Effekte, wo Dinge frei durch den Raum schweben, weil es an sich eine sehr magische Sache ist, wenn irgendwas schwebt. Und deswegen mag ich das so sehr.
Und wenn du jetzt sagen würdest, so, du hast einen Highlight-Auftritt, so das Ding, wo du sagst, wow, da wirst du dich noch immer dran erinnern, das war so vielleicht der erste größere Auftritt. Was war so für dich so das Highlight?
Also das Verrückteste, was ich mal erlebt hatte, war während meiner Studienzeit. Ich habe ja mal Medien- und Informationswesen in Offenburg studiert und da war eine Volksmusiksendung in der Stadt. Das war die Superhit-Parade der Volksmusik. Und die hat mich angerufen und gesagt, hey, hast du da Bock irgendwie mit Caroline Reiber, das war die Moderatorin damals, einen Auftritt zu machen? Und das war also definitiv mein größtes Publikum, was ich in meinem Leben haben werde. Da waren 7,2 Millionen Live-Zuschauer dabei. Und allein deswegen hat sich dieser Auftritt ein bisschen eingebrannt in meiner Erinnerung. Es war total lustig, es war total weird. Also Volksmusik ist wirklich nicht das, was ich privat jetzt irgendwie genießen würde. Und trotzdem war es einfach interessant, in dieser Welt mal einen ganz kurzen Auftritt zu haben. Und das vor Live-Publikum gibt es ja heute gar nicht mehr in der Größe.
Und wie ist es jetzt, du hast gerade gesagt, du hast studiert noch. Das heißt, du warst nicht von Anfang an hauptberuflich Zauberkünstler. Wie war so da der Weg? Also wie, ab wann hast du gemerkt, wow, okay, du kannst davon leben?
Ich habe also das immer so nebenbei gemacht. Also ich habe erstmal eine Ausbildung als Industriemechaniker gemacht. Da fing das schon an mit kleinen Auftritten nebenbei. Dann habe ich Medien studiert. Also ich bin Diplom-Medieningenieur. Auch da habe ich währenddessen sozusagen mein Studium mit der Zauberei finanziert, wo jetzt andere vielleicht einen Job als Promoter oder sonst was hatten, habe ich dann halt wirklich diese Auftritte genutzt, um Geld zu verdienen und bin dann direkt nach meiner Diplomarbeit, die ich damals im Europapark geschrieben habe, direkt in die Selbstständigkeit gegangen als Magier, als Zauberkünstler.
Und dann auch direkt für den Europapark oder hat die Connection erstmal gar nichts miteinander zu tun gehabt?
Die Connection hatte erstmal nichts miteinander zu tun. Also für mich war es natürlich sehr interessant, da mal einen Einblick in den Europapark zu bekommen. Ist ja ein hochspannender Betrieb, aber im Prinzip die Zauberei war immer unabhängig davon.
Wenn jetzt jemand selber damit anfangen wollen würde, so hey, ich finde es total spannend und sei es nur coole Kartentricks, so Wie müsste man anfangen? Was würdest du als Tipp geben oder Tipps, wie man so loslegen könnte, wenn man vielleicht sogar auch das Ziel hat, das vielleicht mal beruflich zu machen?
Ja, also heutzutage ist natürlich sehr einfach geworden, sich mit der Zauberei zu beschäftigen. Es gibt sehr viele Online-Tutorials, wo Leute eben anderen Zauberkunst beibringen. Es gibt den Zauberclub, es gibt den magischen Zirkel, wo man sich hinwenden kann, wo andere Zauberkünstler sind, die sich dann gegenseitig austauschen. Also da gibt es wirklich eine breite Palette heutzutage. Und das ist ja auch schön so. Ich habe damals aber auch viel durch Bücher gelernt, mir Bücher gekauft, die Zaubertricks einstudiert, habe mich dann mit anderen Zauberkünstlern darüber ausgetauscht und ja, so kann man das auch heute noch machen.
Also das heißt YouTube-Videos anschauen und lernen?
Ja, nicht nur YouTube-Videos anschauen, sondern sich halt auch gezielt austauschen mit Menschen, also in Communities. Es gibt ja, wie gesagt, Zauberclubs, der Magische Zirkel von Deutschland zum Beispiel und es gibt andere Möglichkeiten, sich auch mit anderen online zu treffen und so. Und da gibt es, glaube ich, heutzutage echt eine breite Palette. Wenn man sich wirklich dafür interessiert, einfach mal googeln und ich glaube, da findet man schon das eine oder andere.
Wie ist das dann denn bei den Tricks? Sind das dann viele Tricks, die man irgendwie von anderen sich abschaut oder irgendwie kauft oder so, da ist es sehr viel auch selbst Tricks entwickeln, also auch bei dir jetzt.
Also natürlich kann man Zaubertricks kaufen, aber wenn man es individueller mag, dann baut man die am besten selbst oder lässt sie bauen. Mhm. Ich entwickle meine Sachen selbst. Ich habe eine kleine Zauberwerkstatt mit Fräsmaschine, Drehmaschine, Kreissäge und allem drum und dran. Ich habe ja mal einen Industriemechaniker gelernt, da schließt sich der Kreis und habe dann eine Möglichkeit für mich, aber auch für andere Zauberkünstler Dinge zu bauen. Und dadurch, dass ich diese technische Welt, also dieses Entwickeln und Konstruieren mit der Kunst an sich irgendwie unter einen Hut bekomme, dadurch habe ich natürlich eine tolle Möglichkeit, auch für andere Zauberkünstler solche Arbeiten zu machen und bin da recht nachgefragt in der Szene als Illusionsentwickler.
Also das heißt, der Magic Man ist nicht nur der Zauberer, sondern auch der, der die Zauber kreiert.
Ja, richtig. Also ab und zu stehe ich wirklich mit schmutzigen Händen auch in der Werkstatt und nicht auf der Bühne. Aber Zauberei und Entwicklung von Zaubereffekten und dieses Technische hat eigentlich schon immer viel miteinander zu tun. Also auch in der Zaubergeschichte, der Dude, der damals irgendwie das Kino erfunden hat, der war auch erstmal ein Zauberkünstler in dem Sinne. Also als die Menschen diese bewegten Bilder über die Leinwand haben laufen sehen, das war für die natürlich unglaublich magisch. Also das, die Leute sind ja teilweise in Kinos gerannt, wenn ein Zug über die Leinwand fuhr, weil sie Angst hatten, überfahren zu werden. Und so kann man eigentlich sehen, dass diese technischen Innovationen und diese geheimen Techniken, die wir Zauberer verwenden, immer schon sehr viel miteinander zu tun hat. Also dieses Technische und das Darstellende als Zauberkünstler.
Spannend. Das heißt, du bist da sehr vielseitig. Dann bin ich mal gespannt, wie vielseitig deine Weisheiten sind. Kommen wir mal zur ersten Weisheit. Was hast du denn da in petto? Was zauberst du da hervor?
Die erste Weisheit ist eigentlich schon über das, über was wir schon gesprochen hatten. Ich habe ja erzählt, dass ich ein Studium gemacht habe, vorher eine Ausbildung gemacht habe und ich habe das alles durchgezogen, obwohl ich eigentlich schon während meinem Studium und während meiner Ausbildung relativ viel Zauberauftritte hatte. Und natürlich wäre es dann naheliegend gewesen zu sagen, hey, das ist jetzt einfach meine Passion, warum soll ich jetzt hier noch Medien fertig studieren? Aber ich finde es als Weisheit so gesagt immer mal sehr wichtig, dass man im Leben auch Dinge durchzieht, die man angefangen hat. Weil irgendwie bringen sie einen auch mal später wieder was. Also ich meine, mein Diplom kann ich mir jetzt irgendwie über meinen Badezimmerspiegel hängen. Keine Ahnung, das brauche ich nie wieder in meinem Leben. Also es ist eigentlich völlig nutzlos. Aber trotzdem habe ich es und ich habe es durchgezogen. Und es hat mir natürlich auch viel gebracht für meinen jetzigen Job. Also von dem her, zieht Dinge durch, die ihr angefangen habt.
Ist das was, was du schon immer so praktiziert hast, oder ist das was, was du eben einfach so jetzt in deiner Zeit gelernt hast, dieses immer alles durchziehen? Oder hast du als Kind schon immer alles durchgezogen?
Ich glaube, ich habe immer schon alles relativ durchgezogen, weil man braucht auch viel Ausdauer fürs Zaubern. Ich meine, gerade beim Zaubern ist Ausdauer, glaube ich, wirklich eine sehr wichtige Kompetenz, weil man übt natürlich Zaubertricks, dann funktionieren sie nicht, dann übt man sie weiter. Und es ist ganz, ganz schwierig manchmal, wenn man dann schnell frustriert ist und schnell aufhören würde, das zu machen, dann kommt man nicht weiter in dem Bereich. Und deswegen ist Ausdauer, glaube ich, eine Kompetenz, die man als Zauberer mitbringen sollte. Und ich kann sie eigentlich jeden anderen auch irgendwie empfehlen. Es geht ja in alle Bereiche, von Beziehungen über zwischenmenschliche Beziehungen und sonst was. Also muss man schon mal ein bisschen Ausdauer mitbringen und nicht zu schnell aufgeben.
Glaubst du, dass man das lernen kann, Ausdauer?
Ich glaube, das ist eine Charaktereigenschaft, die man natürlich auch ein bisschen mitbringt. Aber natürlich kann man sich auch auf Dinge fokussieren und damit auch verändern und lernen. Also ich glaube schon, dass es veränderbar ist, wenn man zu wenig Ausdauer hat, aber sich vornimmt, ein bisschen ausdauernder zu sein, kann es schon was bringen.
Das heißt, wenn man mehr durchhalten möchte, dann braucht es natürlich die Ausdauer und dann braucht es auch, wie du sagst, für die Magie auch diese Ausdauer. Also wenn man, am Anfang habe ich ja gefragt, was würdest du ihm empfehlen, der Zauberkünstler oder Zauberkünstlerin werden will, dann gehört da wahrscheinlich dann Ausdauer auf jeden Fall auch dazu, oder?
Absolut, ja.
Also dass man eben übt, 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 übt und noch mehr übt, ja.
Dranbleiben.
Dranbleiben, genau. Also das ist vielleicht das Wichtige, so dieses Durchhaltevermögen, ja. Und hast du da für dich so, ja, Methoden, Werkzeuge, um dran zu bleiben? Also wenn du jetzt einfach, du übst einen Trick und der ist einfach irgendwie halt schwer und du kommst nicht voran, aber du weißt, okay, es funktioniert, aber du musst weiter üben. Hast du da so Mantras oder ähnliches, wo du dir selber irgendwie dieses Durchhalten erleichterst?
Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man das Ziel vor Augen hat. Also, dass man nicht den Moment betrachtet, sondern sagt, hey, wenn ich das aber durchgezogen habe, dann habe ich das. Und wenn sich das visualisiert und bildlich vorstellt, dann kann das wirklich sehr helfen.
Also sich das Ziel vor Augen führen und
absolut,
dann so auch dahin kommen, hinzukommen, wo man hin will, durch die Ausdauer.
Ganz genau, ja.
Okay. Spannend, spannend, sehr schön. Was ist denn Weisheit 2?
Meine zweite Weisheit, die ist Wohlstand macht nicht glücklich. Freude ist eigentlich eine innere Haltung. Und diese Weisheit, die habe ich eigentlich daraus geschöpft, dass ich mich sehr stark für Äthiopien engagiere. Ich bin ja Botschafter der Stiftung Menschen für Menschen und hatte dadurch die Möglichkeit, schon dreimal in den Projektgebieten der Hilfsorganisation in Äthiopien zu sein. Und es ist wirklich ein sehr, sehr krasser Schnitt, wenn man von Äthiopien, nachdem man diese ganze Armut gesehen hat, wieder in unsere Wohlstandsgesellschaft, in die erste Welt zurückkommt. Und was mir da extrem aufgefallen ist, ist, dass wenn man einfach wieder in Deutschland ist und in die Gesichter der Menschen guckt, wo alle gestresst und genervt rumlaufen, dass man dann manchmal wirklich das Gefühl hat, hey, die Menschen in Afrika, die gar nichts haben, denen es wirklich an allem fehlt, die sind glücklich, die haben ein Lachen im Gesicht, die sind locker drauf, die freuen sich über Kleinigkeiten. Und ich glaube, das haben wir alles verlernt in unserer Wohlstandsgesellschaft. Und deswegen, ja, Wohlstand alleine macht nicht glücklich. Also es ist die innere Haltung, die ganz wichtig ist.
Was würdest du sagen, ist für diese innere Haltung wichtig, um sie so zu haben, wie du sie jetzt beschrieben hast? Also auch da wieder so die Frage nach Methode oder Mantra oder Ähnlichem. Gibt es da sowas, wo du sagst, wenn du mal an irgendeiner Stelle bist, wo du sagst, du fühlst dich gerade nicht glücklich, ist es dann für dich so, du erinnerst dich an Äthiopien zum Beispiel und sagst dann, okay, du hast da das die glücklichen Menschen gesehen und eigentlich müsstest du auch glücklich sein? Oder gibt es da für dich so Momente, wo du sagst, die helfen dir dabei, glücklich zu sein?
Ich glaube, es ist ganz oft wichtig, dass man mal einen Schritt zurücktritt und das Ganze aus dem Großen und Ganzen auch betrachtet. Weil, also ich glaube, wichtig ist, dass man sich ganz klar macht, dass materielle Dinge einfach relativ wenig zu seinem Glück beitragen, weil das natürlich auch alles Dinge sind, die man nicht mit ins Grab nehmen kann. Also ich glaube, wenn man alt ist und sich mal auf sein Leben zurückbesinnt, dann wird es halt nicht das teure Auto gewesen sein oder sonst was, was einem dann in Erinnerung bleibt, wo man sagt, hey, das war jetzt aber wirklich das Leben wert, sondern es sind die zwischenmenschlichen Beziehungen und die persönlichen Erfolge und das persönliche Engagement, was man im Leben einbringt. Und das sind ja auch Werte, die man nehmen kann, um sich darüber zu freuen, also die jetzt wirklich weg von dem Materiellen gehen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Kunst, dass man das aus dieser Perspektive betrachtet.
Und führst du das auch dir immer wieder vor Augen, dass du dafür dankbar sein kannst, was du hier alles hast?
Man vergisst es natürlich auch. Also es geht wahrscheinlich uns allen so, dass wir einfach zu sehr in diesem Rädchen sind und gerade auch mein Leben. Ich bin viel zu oft irgendwie mit Arbeiten beschäftigt, habe viel zu wenig Zeit für meine Freunde und für mein Privatleben, weil ich halt ganz oft irgendwie mit ganz weltlichen Dingen zu tun habe, von Buchführung über irgendwelchen anderen Kram, der auch überhaupt keinen Spaß macht. Also und trotzdem sollte man sich dann wirklich mal rausnehmen und sagen, hey, es ist gerade schönes Wetter, ich gehe jetzt mal aufs Mountainbike, schaue mir ein bisschen die Natur an und setze mich einfach mal irgendwie auf eine Waldlichtung und bin mir bewusst, in was für einer schönen Gegend wir hier wohnen, in was für einer tollen Welt wir hier leben, wie gut es uns geht. Und ich glaube, dann werden so die weltlichen Probleme wie die nächste Buchführung, ob die jetzt rechtzeitig fertig wird oder nicht oder sowas, das wird dann alles so ein bisschen unbedeutender. Und ich glaube, das hilft, wenn man das aus dieser Perspektive betrachtet.
Glaubst du, dass es hilft, dass man eben zum Beispiel, wie du jetzt in Äthiopien war, wo es den Menschen nicht so gut geht, jetzt rein finanziell, wie du gesagt, wohlstandsmäßig, aber dann dort trotzdem erlebt, dass die Menschen glücklich sind, hilft das einem auch, um das so ein bisschen zu verstehen?
Ich glaube, das hilft gewaltig, ja, dass man das lernt und versteht. Ich würde jetzt nicht jedem empfehlen, nach Äthiopien zu fliegen, aber da gibt es ja auch tausend andere Beispiele, wo man einfach sich vielleicht ein bisschen was abgucken kann von Menschen, die mehr im Hier und Jetzt leben. Auch in unserer Gesellschaft gibt es ja Leute, die nicht mit der typisch deutschen Schwermut durchs Leben laufen und man kann ja mal schauen, was die Menschen so tun und wie die sich verhalten und da muss man gar nicht nach Äthiopien gucken. Also ich glaube, das ist einfach gut, wenn man sich da auch mit den richtigen Menschen umgibt.
Und ist das bei dir dann auch so, dass du eben sagst, okay, du stellst dich vor einen Spiegel oder wie auch immer und sagst so, hey, eigentlich geht's dir gut, wenn es dir mal nicht gut geht? Also das so dieses, so ich versuche so ein bisschen rauszufinden, wie du das machst, dass du für dich eben dieses innere Glück dann findest?
Also ich glaube, ich stelle mich jetzt nicht vor den Spiegel und stelle mir das bewusst vor, sondern es ist, glaube ich, eine innere Haltung, die sich ja auch über die Jahre entwickelt. Und ich habe da jetzt kein Patentrezept, wie man sich da in dem Moment anders verhält, außer das, was ich vorhin gesagt habe, dass man dann einfach mal einen Break macht. Also wenn ich jetzt hier völlig überflutet von Arbeit bin, dass man dann einfach mal bewusst sagt, okay, man geht jetzt einfach mal raus in die Natur. Ich glaube, das hilft. Oder meditieren ist, glaube ich, auch eine sehr schöne Möglichkeit, um sich ein bisschen wieder auf das innere Leben zu konzentrieren und einfach mal diesen ununterbrochenen Rausch von Einflüssen sozusagen mal für eine kurze Zeit zu unterbrechen und dadurch einfach wieder Kraft zu schaffen und auch einen anderen Blickwinkel auf die Welt zu schaffen.
Also auch mal eben weg von dem Außen und mehr zu dem Innen hin.
Genau.
Sehr schön. Dann kommen wir zur Weisheit 3.
Meine dritte Weisheit ist eigentlich, dass der Mensch sich nach einer Welt sehnt, in der Wunder noch möglich sind. Ich glaube, das ist so diese kindliche Sicht auf die Welt. Und das ist ja ein Bereich, den ich als Zauberkünstler relativ gut abdecke, weil die Leute gehen in eine Show, sehen dort Dinge, die eigentlich nicht möglich sind und erfreuen sich einfach dessen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich diese kindliche Welt bewahrt, diesen kindlichen Blick auf die Welt und sich einfach auch ein bisschen verzaubern lässt.
Wie gehst du denn, also mir fällt da direkt spontan so diese Gäste ein, die dann direkt so sagen, ich weiß, wie der Trick geht und das ist doch hier alles schmuh und wie gehst du damit um? Weil die machen ja eigentlich den anderen das Erlebnis kaputt.
Es gibt immer zwei Arten von Zuschauern, die zu einer Zaubershow gehen. Die einen, die einfach genießen, sich zurücklehnen, und die anderen, die unbedingt wissen wollen, wie es funktioniert. Und den einen wünsche ich immer viel Spaß beim Zusehen und den anderen viel Erfolg beim Rausfinden. Und ich habe da auch gar kein Problem damit. Ich meine, es gibt immer Leute, die eben unbedingt wissen möchten, wie es geht, oder die sich dann nachts irgendwie damit beschäftigen und nicht schlafen können oder so. Es tut mir ein bisschen leid für die Leute, dass sie sich nicht einfach so verzaubern lassen können, aber fair enough, also kann ja jeder auch tun, wie er möchte.
Was war denn da das tollste Erlebnis für dich, so wenn man jetzt eben genau auf dieses Publikum schaut, die sich verzaubern lassen? Hast du da so einen Moment, wo du sagst, wow, da ist ein Gast auf mich zugekommen, hat irgendwie was Tolles gesagt, oder das ganze Publikum hat geraunt oder irgendwie sowas? Hast du da so ein Erlebnis, wo du sagst, das war so ein Wow-Moment für dich auch, also von auf der Bühne?
Ja, also es gibt immer wieder auch Zuschauer. Also das Schöne ist ja, wenn wir auf der Bühne stehen, dann kriegt man halt durch den Applaus ein bisschen mit, wie es den Leuten gefällt oder so. Aber die richtig schönen Momente im Leben eines Zauberkünstlers sind natürlich die Momente, wo man auch mal ins Gespräch kommt mit den Gästen. Und wenn dann Leute einem wirklich berichten, dass sie einen Zaubertrick gesehen haben von mir in der Show, der sie einfach auch berührt hat. Also ich habe ja auch ein paar Zaubertricks, die so ein bisschen mit Tiefgang sind oder ein bisschen philosophischen Ansatz dahinter haben. Und wenn die Leute dann sagen, boah, dieser Zaubertrick hat mir so gut gefallen, es war einfach schön, es hat mich einfach irgendwie abgeholt, und das sind wirklich die tollen Momente, und die finden eigentlich dann meistens nach den Shows statt, wenn man so ein bisschen ins Gespräch kommt.
Und was war so der schlimmste Moment? Sehr wahrscheinlich mit der anderen Art des Publikums, dass dann wirklich jemand irgendwie aggressiv geworden ist oder irgendwie sowas. Also ich stelle mir das immer so vor, wenn da einfach tausende von Menschen sitzen, dann gibt's ja eben solche und solche, und dann sind bestimmt auch Leute dabei, die das irgendwie nicht verkraften, dass sie es nicht verstehen, obwohl sie es verstehen wollen.
Ah, ich glaube, das ist eigentlich gar nicht so dramatisch, weil ich habe bis jetzt noch keine aggressiven Zuschauer gehabt, Gott sei Dank. Also ich glaube, die Leute, die jetzt eine Zaubershow sehen, die gehen ja auch hin, weil sie einfach was Schönes erleben wollen und so und nicht da irgendwie Aggressionen aufbauen wollen. Was immer mal wieder vorkommt, was also ein bisschen weird ist, weil, also ich bin ja Zauberkünstler und habe ja keine übersinnlichen Kräfte oder so, und ich behaupte das ja auch nie, sondern ich mache das ja zu Unterhaltungszwecken, aber es kommt immer mal wieder vor, dass dann irgendwie auch Leute kommen und halt wirklich das ernst nehmen und sagen, boah, sie haben da aber irgendwie besondere Fähigkeiten und so, und könnten sie nicht auch Kontakt mit meiner toten Oma aufnehmen oder sonst was? Also das ist ein bisschen weird. Also das sind so die Momente, wo man so ein bisschen denkt, es gibt aber auch ganz lustige Momente auf der Bühne. Also ich habe zum Beispiel einen Zaubertrick, wo ein Ring auf der Bühne verschwindet von einer Zuschauerin oder von einem Zuschauer, und der erscheint dann erst später wieder in ganz vielen kleinen Schachteln verpackt. Und da hatte ich mal einen Zuschauer, der hat wirklich den Ring dann in der Hand gehalten und hat gesagt, das ist nicht sein Ring, der da wieder aufgetaucht ist. Und ich war völlig irritiert, weil es war natürlich sein Ring, und ich habe dann gesagt, ja, aber lesen Sie doch, da ist die richtige Inschrift drin. Und der war halt einfach so überzeugt, dass es einfach nicht sein Ring sein kann, weil er einfach diesen Zaubertrick da nicht als Zaubertrick gesehen hat. Und der hat dann felsenfest behauptet, es ist nicht sein Trick, bis dann ein anderer Zuschauer ihm vorgelesen hat, was in seinem Ring drin steht. Und dann hat das irgendwie geglaubt und ist dann zufrieden von der Bühne gegangen. Aber das war ein sehr weirder Moment.
Und jetzt sagt deine Weisheit, dass du empfiehlst, dass andere Menschen auch mehr diese magischen Momente genießen. Oder was ist so der tiefere Sinn der Weisheit?
Also ich glaube, der tiefere Sinn der Weisheit ist, dass wir uns halt auch wieder von unserem Alltag nicht so sehr gefangen nehmen lassen sollen, sondern dass wir, also man muss ja auch nicht in eine Zaubershow gehen. Es gibt auch viele Leute, die keine Zauberei mögen, aber ich meine, unsere fucking Welt ist ja Zauberei. Also wenn man sich einfach mal anguckt, was die Natur hervorbringt, was die Welt hervorbringt, dann ist das ja wirklich Magie pur. Und ich glaube, dass wir viel zu oft an irgendwelchen schönen Dingen vorbeilaufen, ohne sie zu sehen, weil wir viel zu sehr gefangen sind in unserer kleinen Welt der Buchführung und des Alltagsstresses und so. Und dass wir da viel öfters einfach mal innehalten sollten und uns bewusst werden sollen, wie magisch alles ist.
Was würdest du jemandem empfehlen, der das erleben möchte, aber es nicht kann, weil er einfach zu sehr von der echten Welt abgelenkt ist?
Also ich habe vorhin schon mal Meditation angesprochen. Ich glaube, das hilft wirklich, sich von dieser unbändigen Ablenkung sozusagen mal auszuschalten und da rauszukommen. Aber es muss ja auch keine Meditation sein. Es reicht ja auch mal ein Spaziergang draußen oder einfach in die Natur zu gehen. Ich glaube, die Natur ist wirklich was, was uns wieder ein bisschen auch erdet und zurückbringt, wenn man zu sehr in der Spirale gefangen ist. Also das kann ich den Leuten empfehlen.
Also mehr die magischen Momente dieser Welt genießen.
Du sagst es ja.
Sehr schön, sehr schön. Wenn man jetzt so ein bisschen Lust auf Zauberei bekommen hat und dich mal live erleben will, was ist denn so der nächste Moment, wo man das kann?
Ja, wir haben gerade ganz aktuell am Muttertag, am 11. Mai, haben wir eine große Illusionsshow in der Stadthalle hier in Waldkirch. Da werden wahrscheinlich 500, 600 Leute zusammenkommen als Zuschauer und wir werden wirklich eine sehr große Show vorführen mit vielen Großillusionen, mit beeindruckenden Zaubertricks, wo ich unter anderem sogar über die Bühne schwebe. Und das Schöne ist, diese Veranstaltung ist eine Benefits-Veranstaltung. Der komplette Erlös geht an die Stiftung Menschen, für die ich ja Botschafter bin. Und das ist so ein richtiges Herzenprojekt von mir und würde mich freuen, wenn der eine oder andere Zuhörer zu der Show kommt.
Sehr schön. Cool, dann wäre das jetzt eigentlich ein schöner Abschluss, aber ich habe noch eine Frage an dich. Und zwar, wenn du in der Zeit zurückreisen könntest, da sind wir wieder bei Magie, und du würdest quasi auf dein 13-jähriges Ich treffen, was würdest du dir selbst sagen?
Ich glaube, dass ich mir meinem 13-jährigen Ich sagen würde, oh, schwierige Frage. Ich glaube aber, dass es in die Richtung gehen würde, dass ich meinem 13-Jährigen ich sage, dass dass Arbeit und Stress nicht alles ist, sondern dass es so viel mehr im Leben gibt und dass man vielleicht auch mal einen Gang runterschaltet. Und das ist eine Sache, die ich an mir sehr oft beobachte, dass ich halt sehr stark in meinem Arbeits-Rabbit-Hole bin und da wirklich viel zu viel Stunden mit Vorbereiten und Arbeiten verbringe. Und das würde ich vielleicht meinem 13-jährigen Ich sagen, dass man vielleicht die Sachen ein bisschen ruhiger angehen kann und sollte.
Würdest du deinem 13-jährigen Ich deine Weisheiten verraten?
Na klar.
Also auch sagen, hey, das sind so drei Lebensweisheiten. Vor allem auch, lass dich mehr verzaubern.
Ja, also ich glaube, die ganzen Sachen, die ganzen Weisheiten, die ich gesagt habe, die treffen ja auch alle auf mich zu. Also ich habe auch ganz oft Probleme, die schönen Dinge im Leben nicht zu sehen. Ich habe ganz oft Probleme, nicht runterzukommen. Und also ich glaube schon, dass ich mir das ab und zu selber vorlesen sollte, die Weisheiten.
Und mal einen Gang zurückschalten.
Genau.
Sehr schön. Cool, dann sind wir jetzt am Ende. Dann sage ich danke für deine Zeit. Danke für deine Weisheiten. Danke für deine Magie.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Und bis zum nächsten Mal.
Hat viel Freude gemacht. Vielen Dank.
Ciao.
Tschüss.
Das waren die drei Seiten. Komprimierte Lebenserfahrung im Interviewformat. Schau gerne mal auf dreiseiten.de oder meinen Social Media Kanälen für mehr Infos vorbei. Und natürlich freue ich mich auch über jedes Feedback und jede positive Bewertung. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.